Ja, euch vielen, vielen Dank. Ist das nicht klasse, dass ihr eingesprungen sind? Lobpreisband verreist, Ersatzband verreist, Ersatz. Ihr habt es richtig toll gemacht. Vielen herzlichen Dank für eure Mühe. Wunderbar. Also, danke Frank, super. Der Ersatz vom Ersatz. Es ist hochbiblisch, dass der Herr erwählt. Und wenn er erwählt, dann bleibt ihm überlassen, ob er dem Ersatz vom Ersatz und vom Ersatz vom Ersatz ist. Halleluja. Gott ist wirklich gut. So, über die Hälfte der Gemeinde ist entschuldigt, verpfingstet, verkanuturt. Die fahren heute alle wieder zurück, habe ich gehört. Wir haben mal so ein bisschen reingehört, wie es den Jugendlichen geht, wie die Stimmung so im Lager ist. Und die haben richtig gepaddelt. Die haben richtig reinhauen müssen. Die haben große, starke Arme bekommen. Und einen ganz, ganz festen Hintern, habe ich gehört. Dankeschön. Ihr seid so lieb. Danke. Ja, ich begrüße ganz herzlich unsere Gäste heute Morgen. Vielleicht mal kurz ein Handzeichen, wer als Gast heute Morgen da ist. Herzlich willkommen. Ich möchte auch nicht viel Zeit wegnehmen. Ich möchte gleich ins Thema einsteigen. Immer noch das heiße und spannende Thema Rechtfertigung aus Gnade und aus Glauben, nicht aus Taten, nicht aus Werke. Immer noch das spannende Thema. Bedeutet das, dass wir gerechtfertigt sind, dass wir leben können, wie wir wollen, machen können, wie wir wollen, was wir wollen? Das bedeutet es nicht, hatte ich ja schon gesagt, aber wir wollen einfach weiter ins Wort Gottes einsteigen. Und ich möchte vorher noch eine wichtige Ankündigung machen. Wir haben ja am 24. die Taufe, am 23. die Taufbesprechung, am 23. um 17 Uhr hier in der Gemeinde die Taufbesprechung. Sagt es bitte auch denen, die zur Taufe sich angemeldet haben und die auch heute verreist sind oder nicht da sind. Um einem Herzenswunsch einer Schwester zu entsprechen, die Taufe findet wieder am Fluss statt, da unten. Das müssen wir noch abklären. Und ich habe gedacht, wir taufen auch dann am Fluss, nicht am Becken hier wie sonst. Wir taufen auch dann am Fluss, wenn das Wetter schlecht ist. Dann nehmen wir halt Regenschirme und singen mit Regenschirmen. Geht auch. Ja, Hauptsache der Fluss wird nicht gestrichen. So. Und ich nehme mal vorweg, ich habe an diesem Tag eine ganz, ganz, ganz große, großartige Überraschung für, also was Taufe betrifft. Ich will es noch nicht verraten. Wir beten, dass es so zustande kommt, wie es geplant ist. Und wie gesagt, das wird eine riesengroße Überraschung. Das ist was ganz, ganz Besonderes, Tiefgehendes. Und wenn es dann soweit ist, an jenem Sonntag, wenn ich das dann sage und da die Überraschung so präsentiere, dann werdet ihr wissen, dass ich nicht übertreibe, wenn ich sage, was ganz außergewöhnlich Großartiges an dem Tag. So, mehr wird nicht verraten. Ja, und ab Dienstag sind Michaela und ich auf dieser großen Mission. Ich habe ja gesagt, eine Familie steckt in massiven Schwierigkeiten und ein Teil der Familie hat sich mehr oder weniger abgesetzt im Ausland, mehr als 1000 Kilometer von hier entfernt, und wir haben es auf dem Herzen, dieser Familie zu helfen. Wir machen uns also auf den Weg. Was wir brauchen, ist viel Gebetsunterstützung. Wir werden also von Dienstag bis voraussichtlich Samstag spät oder Sonntag unterwegs sein. Darf ich auf eure Gebete zählen? Dankeschön. Gut, nochmal eine kurze Wiederholung, einen Rückblick zu dem, was ich letzten Sonntag gepredigt habe, zum Einstieg. Ja, also es geht immer noch um das Thema Rechtfertigung. Mittlerweile bin ich in dieser Predigtserie bei Teil 4. Wer einen Teil verpasst hat, der möge es nachholen. Die CDs gibt's umsonst oder per Internet downloaden, weil es einfach sehr wichtig ist. Es gibt immer verschiedene Aspekte, verschiedene Schwerpunkte und manchmal auch Zusammenhänge. Etwas, was ich jetzt nur oberflächlich ansprechen kann, ist in einer anderen Predigt ausführlich beschrieben. Deswegen ist es gut. Zudem habe ich gemerkt, es ist sehr reichhaltig, so dass vom reinen psychologischen Verständnis her, ja, wir predigen ja geistlich und auch vom Verstand her, sonst würde ich nur in Sprachen predigen, aber davon hättet ihr ja nicht wirklich die Lehre, die ihr bräuchtet, und ich auch nicht. Also, es wird so viel gesagt teilweise, auch zwischen den Zeilen. Manchmal sind die Revolutionen im eigenen Leben die Nebensätze, die gesagt werden. Gar nicht so der Hauptsatz, der Hauptaspekt, sondern ein Satz, den man so beiläufig fallen lässt. Das bekomme ich immer wieder als Rückmeldung. Ein Satz, der irgendwie noch nicht mal auf dem Konzept steht, der einfach fallen gelassen wird, ist geistgeleitet in dem Fall und kann total helfen. Und alleine deswegen, wie gesagt, weil es sehr reichhaltig ist, weil man nicht alles im Gottesdienst aufnehmen kann, ist es wirklich gut und hilfreich, nochmal reinzuhören in die anderen Predigtteile und das ein oder andere immer wieder mal zu wiederholen. Also kurzer Rückblick. Was ist Rechtfertigung? Gerecht gemacht sein. Gottes Anforderungen angeglichen, ausgeglichen zu werden. Was er also von uns verlangt, wie wir sein sollen, wie wir wandeln sollen. Gott angeglichen sein. Das ist die Wiederherstellung von dem Ursprung. Lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Im Bilde Gottes schuf er sie, sagt Gott. Über uns Menschen. Also wir sind in seinem Ebenbild geschaffen. Die Sünde hat uns von dieser vollkommenen Herstellung oder Erschaffung Gottes weggebracht. Und seitdem sind wir nicht vollkommen, aber durch die Bekehrung haben wir Jesus aufgenommen. Und Jesus hat das Nicht-Vollkommene sozusagen ausgeglichen. Das ist, was hinter Rechtfertigung dann steht. Das Wort Rechtfertigung, als andere Wörter, Synonyme, ist auch Entschuldigung, Entlastung, Freispruch, Verteidigung, Wiederherstellung, wie gesagt, Sühne und Entschädigung. Entschädigung. Gott gibt uns alles wieder, was der Teufel zerstört und geraubt hat. Nicht nur generell an der Menschheit, auch in unserem persönlichen Leben, wenn wir zu Jesus finden. Das Gegenteil von Rechtfertigung, Antonym, ist Beschuldigung, Verleumdung, Verurteilung. Und ich hatte ja gesagt, letztes Mal im Griechischen heißt es Römer 8, Vers 1, da ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das griechische Urwort sagt, da ist keine Verurteilung. So, also wir sind in Christus bereits verurteilt, der am Kreuz für uns starb. Da ist keine Verurteilung mehr für die, die in Christus sind. Und Galater 5, in der Bibel überschrieben mit Aufruf zur rechten Freiheit, ist das, womit wir uns befasst haben. Da waren am letzten Sonntag die Sätze, die Verse 1 und 2 und heute geht es dann weiter mit 3. Vers 1 nochmal, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. Ich habe diesen Vers auseinandergebröselt und nochmal erklärt letzten Sonntag, was im Einzelnen da steht und gesagt wird. Und das ist einfach fantastisch, wenn man versteht, was Gott uns mitteilen möchte. Wir sind Menschen. Wir sind unvollkommen. Wir haben Verfehlungen und Fehltritte. Und es wird von uns viel gefordert, wenn man sieht, was die Bibel von uns fordert. Aber gleichzeitig sind wir nicht in der Lage, das zu erfüllen. Und da ist es ein befreiender Gedanke zu verstehen, Gott wirkt in uns das Wollen und Vollbringen, das Wandeln. Ja, und wir werden trotzdem noch Fehler haben, aber wir leiden nicht mehr unter diesem Druck, immer alles richtig machen zu müssen. Wir leiden nicht mehr unter dem Druck der Anforderung. Wir leiden nicht mehr unter dem Druck des Gesetzes und der Härte des Gesetzes, der religiösen Kraft, die uns da immer wieder Mühe macht. Ja. Wir haben Freiheit. Ja. Nicht die Freiheit, dass jeder sagt, alles klar, Sünde ist nicht mehr Sünde und jeder macht, was er will. Ich wiederhole es, weil es immer wieder falsch verstanden wird, wenn diese Lehre kommt. Ja. Aber wir sind zur Freiheit befreit, sagt Jesus, und wir sollen nicht mehr das Joch der Knechtschaft uns auferlegen lassen. Vers 2, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Die Erfüllung der Gesetze um der Gesetze willen, ja, bewirkt, dass das Erlösungswerk Jesu Christi in unserem Leben nichts nützt. Und jetzt gehen wir weiter mit Galater 5, Vers 3. Ich bezeuge abermals, sagt Paulus, ich bezeuge abermals. Dieses abermals, ja, warum abermals? Weil es einfach eine wichtige Sache ist, weil es eine viel umstrittene Sache ist. Ich habe euch ein bisschen den historischen Kontext gegeben, warum Paulus diesen Brief geschrieben hat, wie die Situation war, zu welchen Leuten er das geschrieben hat. Ja, und da ging es teilweise dramatisch zur Sache, ja, wenn es um diese Lehre der Rechtfertigung und Nichtrechtfertigung, Beschneiden und Nichtbeschneiden, mosaischen Gesetze und Zeremonialgesetze und was weiß ich was, da ging es richtig zur Sache und Paulus hatte seine Kämpfe. Ich bezeuge abermals. Die Leute waren teilweise auch hartnäckig. Die wollten diese falsche Lehre der Rechtfertigung durch Werke, die Anforderungen, die Werke zu erfüllen, die waren sehr hartnäckig darin, das festzuhalten. Und das war so der Kampf von Paulus, dass er immer wieder versucht hat, den Leuten zu erklären, es gibt keine Mischung zwischen eigene Taten und Rechtfertigung durchs Kreuz. Immer wieder den Leuten zu erklären, Christus hat uns befreit. Es ist vollbracht. Wir sind von Gott angenommen. Wir sind von Gott geliebt. Wir sind bei Gott angekommen. Das ist der Unterschied zwischen religiösem Geist und Leben in der Gnade Gottes. Der religiöse Geist fordert und du hast das Gefühl, dass du nie ausreichend genug gut bist vor Gott, nie ausreichend genug vor Gott bewirkt hast, gebracht hast. Das ist der religiöse Druck, der religiöse Geist. Ja, so der Glaube, die Gnade ist zu verstehen, ich muss nichts mehr leisten. Ich bin angekommen. Ich bin angenommen. Ich bin geliebt. Ich kann es nicht ergänzen. Ja. Und das ist so dieser Kampf, in dem auch Paulus stand. Ja. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Das heißt, keine Vermischung von dem, was der Herr in uns wirkt und dem, was wir selber aus eigener Kraft tun können. Wer ein Gesetz aus sich selbst aus falschem religiösen Antrieb halten will und auch hält, der muss gefälligst auch alle anderen Gesetze halten. Der muss alle anderen Gesetze halten. Und das ist unmöglich. Es bedeutet vollkommen wandeln vor Gott. Wer hat es geschafft? Keiner außer Christus. Wer wird das jemals auf dieser Erde schaffen? Keiner außer Christus. So, das ist unmöglich. Und darum sagt Paulus, es gibt definitiv keine Rechtfertigung, die teils aus der Gnade Gottes kommt und teils aus dem, was du aus eigener Kraft leisten und tun und bewirken kannst. Ja. Keine Vermischung. Letzten Sonntag habe ich es ja nochmal richtig ausführlich erklärt, auch mit historischem Zusammenhang. Keine Vermischung dieser beiden Anforderungen, beziehungsweise dieser beiden Tatsachen. Ja. Vers 4, ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt und seid aus der Gnade gefallen. Junge, das geht richtig zur Sache. Das ist nicht diplomatisch, das ist nicht höflich, pädagogisch hintenrum, in der Hoffnung, dass es ja irgendwie auch vermitteln kann, ohne dass irgendjemand verletzt ist. Sondern der haut hier richtig knallhart Klartext auf dem Tisch. Und das ist mit Sicherheit keine Lieblosigkeit. Es war einfach die Anforderung, den Leuten glasklar zu erklären, was es damit auf sich hat. Was Gott getan hat, was Gott gesagt hat, was Gott hier meint. Ja. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt und seid aus der Gnade gefallen. Das heißt, das Gesetz, das Einhalten der mosaischen Gesetze, das Wirken, das Werken, das Wandeln, ja, das Vollbringen, das Leben in den Gesetzen, die Rechtfertigung aus den Gesetzen. Wer durch das Gesetz vor Gott gerecht dastehen will, hat erstens Christus verloren. Ich meine, das ist ein hartes Wort, Leute. Du hast Christus verloren, wenn du aus eigenem Antrieb, aus eigenen Taten vor Gott gerecht sein willst. Da hat Christus verloren, das heißt, Christus ist nicht mehr sichtbar, verborgen, verloren. Ihr wisst ja, dieses Wort verloren, was es bedeutet, ja, etwas zu verlieren, heißt, da musst du teilweise suchen, bis du es findest. Und wenn du richtig Pech hast, findest du gar nicht mehr. Ja. Zweitens, ist aus der Gnade gefallen. Ich sag mal, als physikalischer Begriff, aus der Gnade fallen. Fallen ist in der Physik ein eigenes behandeltes Thema. Fallen ist von dem Punkt oben nach unten wegen der Erdanziehungskraft in unbeschreiblicher Schnelle. Die Schnelle nimmt dann disproportional zu und ihr könnt das alles nachlesen, die Formel von Fallgeschwindigkeit und so weiter. Fallen heißt augenblicklich weg mit einem tiefen Sturz nach unten. Christus verloren, aus der Gnade gefallen. Ja, und ich sag mal, wenn jemand aus der Gnade fällt, dann ist es was ganz Übles. Das ist nicht was Harmloses. Ich möchte nicht aus der Gnade Gottes fallen. Und wenn ich also merke, Rechtfertigung durch meine Taten, durch meine Werke führt dazu, dass ich aus der Gnade falle, die Gnade Gottes nicht mehr sichtbar ist, ich unter der Last stehe dann auch alles hinkriegen zu müssen ohne Gnade Gottes, das kann ich nicht. Und ich glaube auch, dass du das nicht kannst. Und da viele Leute es trotzdem machen, fallen sie aus der Gnade, das ist ihnen aber nicht bewusst, weil sie den Vers nicht wirklich verstanden haben. Sie glauben sich selbst und Gott einen Gefallen zu tun, leben aber außerhalb der Gnade und das wiederum bewirkt, dass sie sich wieder ablehnen, dass sie wieder Ängste haben, dass sie sich schlecht fühlen. Das bewirkt, dass sie einfach außerhalb der Gnade Gottes leben und nicht wissen, warum und dass sie sind. Und das bewirkt ein ganz, ganz, ganz schlechten inneren und äußeren Zustand. Und das siehst du den Leuten manchmal wirklich an. Die Leute, die aus der Gnade gefallen sind, die immer nur rackern und rackern und rackern und bemüht sind, alles richtig zu machen und nochmal bemüht sind und vieles auch schaffen, ja, die, es kostet so viel Kraft, das außerhalb der Gnade Gottes irgendetwas zu schaffen. Es kostet so viel Kraft, dass die Belastung nicht zu übersehen ist. Es kostet so viel Kraft, dass die Leute am Ende total erschöpft sind in ihrem Glaubensleben. Es kostet so viel Kraft, weil sie sich selbst Lasten auferlegen, ihrer Umgebung Lasten auferlegen, ihren Kindern Lasten auferlegen. Und am Ende vom Lied ist nicht, dass die Kinder den Herrn lieben, weil das haben sie nie gelernt. Sie haben nur gelernt, du musst unter Druck Glaubensanforderungen erfüllen, Lebensformen erfüllen, ja. Meist auch noch nicht mal wirklich biblisch, sondern einfach missinterpretiert und falsch und Verbote, die Gott nie ausgesprochen hat und solche Dinge, ja. Dass die eigene Umgebung, die Menschen, die eigenen Kinder vom Glauben verletzt sind. Das ist als Formulierung, kam mir das mal durch den Sinn. Die Leute sind vom Glauben verletzt. Der Glaube soll doch heilen. Der Glaube soll doch Leben bringen. Der Glaube soll doch befreien. Der Glaube sollte die Gnade Gottes freisetzen. Der Glaube soll doch den Menschen mit Gott verbinden. Wenn aber religiöser Druck als Erziehungsform verbreitet wird, den eigenen Kindern gegenüber, werden sie nicht den Herrn lieben, sondern bestenfalls Angst vor ihm haben. Werden sie nicht gern in die Gemeinde kommen, sondern sagen, wann ist der Tag, wo ich nicht mehr mit muss? Ja, wo sie sagen, wenn Gott so ist, ich pack das nicht, ich schaff das nicht und meine Eltern sagen, ich muss das immer und ich habe schon wieder versagt und es reicht nicht. Die Leute sind vom Glauben verletzt und laufen vom Glauben weg. Und das kann doch nicht im Sinne des Erfinders sein. Das kann doch nicht sein, dass Gott sagt, üb so lange Druck aus, bis ich endlich kapieren, was los ist. Und wenn dieser Druck da ausgeübt ist, das ist ja schon Psychoterror teilweise, das merken die Leute nicht. Man selber hat Angst, ja, den Anforderungen Gottes nicht zu genügen. Daraus hat man Angst, dass die Strafe folgt. Man lehnt sich selber ab, hat Angst, dass die Strafe folgt. Gott hat seine Hand zurückgezogen aus meinem Leben und jetzt kommt der Teufel und der macht, was er will. Und dann, wenn der Teufel kommt und macht, was er will, dann gut Nacht. Ja. Und diese Ängste vermitteln sie ihren eigenen Kindern und dann ist nicht mehr der Antrieb, ich liebe Gott und seine Prinzipien sind gut und seine Gesetze sind gut und ich bin in meiner neuen Natur von Gott geschaffen, diese Dinge richtig machen zu wollen, weil er Wollen und Vollbringen in mir bewirkt. Mein alter Mensch kann es nicht, aber mein neuer. Ja. Wenn die das nicht so drauf haben, die Leute, dann entstehen diese Ängste, dieser Druck und dieses, wenn du dann, und dann kommt die wirklich der Psychoterror, ja, wenn du nicht genug Bibel liest, dann hast du keine Kraft in dir. Und dann kommt der Teufel und dann kannst du ihm nicht widerstehen. Ja. Und dann greift der Teufel nach deinem Auto und die kleine Beule habe ich gesehen, aber ich warne dich. Aus einer kleinen Beule kann ein richtiger Schaden entstehen. Ja. So, kein Mensch kommt auf die Idee, es ist ja nicht bösartig. Ich werfe den religiös angetriebenen Leuten keine Bösartigkeit vor. Aber in vielen Fällen werfe ich Unbelehrbarkeit vor. Die wollen einfach nicht loslassen. 50 Jahre so gewesen. Warum sollte jetzt eine Predigt dazu führen, dass sie das loslassen und sich verändern? Ja. Widerstand. Ja. Die können die beste, gesalbte, inspirierte Predigt auseinandernehmen, an der Aussage vorbei, sagen, und das stimmt deshalb nicht und das stimmt deshalb nicht. Und am Ende vom Lied ist, was ich immer gelehrt bekommen habe und was ich meinen Kindern immer beigebracht habe, in Klammern Depression ausgeschlossen. Hey junger Mann, das lenkt mich ab, bitte. Ja, was ich gelehrt bekommen habe, was mir beigebracht wurde, das zählt. Ja, und nur was ich sage, die selber unglücklich, wirklich. Ich kenne die Details, ich kenne die Seelsorgefälle, ich kenne die Zusammenhänge. Ich komme aus einer Religion, die voller Gesetze und Anforderungen ist. Ja, ich rede nicht von Scharia-Gesetzen, Kopf abhacken. Ich rede von Anforderungen des Alltags, 5-mal am Tag beten. Wenn du länger schlafen möchtest, dann wirst du halt einfach mal wachgerufen gegen deinen Willen und dann betest du. Ja, und wenn du einen Tag Fasten verpasst, holst du es mit 3 Tage Fasten nach. Ja. Ich weiß, was Gesetz ist, ich weiß, was religiöse Anforderungen und was Druck ist. Ja, deswegen, und ich sehe die Leute, und sie sind im Gespräch, sie sind in der Seelsorge, sie kommen nicht vorwärts, sie sind verbittert, ja, sie hassen sich selbst, manchmal merken sie es auch, ja, sie hassen alles, ja, knallhart fordern sie ein, wortwörtlich, Zitat, dass das Gesetz wieder aufgerichtet wird in der Gemeinde. Entschuldigung, nicht in dieser Gemeinde, ohne mich. Ja, wenn der Herr mich in den Himmel beruft und jemand kommt, um das Gesetz hier wieder aufzurichten, dann bete ich, dass meine Kinder wach sind und sich an meine Predigt erinnern. Und dass die ganze Gemeinde, nicht nur meine Kinder. Ja, also wir sind nicht hier, um das Gesetz wieder aufzurichten in der Gemeinde. Nein, das werden wir nicht. Ja, wir werden hier die Gnade verbreiten und die Liebe verbreiten und die Gunst Gottes verbreiten und erklären, dass Gott ein liebender Vater ist, der unsere Gebete erhört, der den Teufel überwunden hat am Kreuz von Golgatha. Das ist das, was wir hier aufrichten. Wir richten die Liebe und die Gnade auf die unser ganzes Leben gegründet ist. Amen. Wir richten nicht das Gesetz auf. Wenn Jesus das Gesetz erfüllt hat und sagt vollbracht, dann werde ich nicht herkommen und sagen, jetzt werden wir alttestamentlich das Gesetz wieder aufrichten. Bin ich Feind von. Absolut. Und wie gesagt, ich werfe den Leuten keine Bösartigkeit vor, aber in vielen Fällen Unbelehrbarkeit. Du kommst nicht durch. Du kommst nicht durch. Verzweifelt musst du sagen, Herr, ich übergib sie jetzt dir. Ja, und selbst die Erkenntnis, 30 Jahre lang ist der Herr nicht durchgedrungen. Warum sollte ich es versuchen? Ja. Da wechseln wir ganz schnell im Gespräch das Thema. Aus der Gnade gefallen. Sofort raus. Okay. Vers 5, Galater 5, Vers 5. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. So, nochmal. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Das ist auch ein Satz, wo du musst ja schon 4-5 Mal hinhören, um wenigstens teilweise zu verstehen. Aber wir nehmen das auseinander. Wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Andere Übersetzungen sagen, wir erwarten durch den Geist. Was hast du für eine Übersetzung? Auf die Hoffnung der Gerechtigkeit, sagt deine Bibel. Gut, wir warten im Geist oder wir erwarten durch den Geist. Wir erwarten durch den Geist. Durch welchen Geist? Wir erwarten, in Erwartungshaltung sein, das versteht ja jeder. Warten, erwarten, darauf warten, durch den Geist Gottes. Ja. Das heißt, wir warten im Geist, nicht im Fleisch. Also wir erwarten durch den Geist Gottes, wir warten in unserem Geist, unser Geist wartet, ja, nicht unser Verstand, nicht im Fleisch, nicht im Sichtbaren, eben im Unsichtbaren. Ja. Wir sehen, und das ist ja die Herausforderung auch, das ist ja das, was die Leute so spaltet in dieser Rechtfertigungsfrage. Wir sehen unsere Unvollkommenheit, wir sehen unser Versagen, wir sehen unsere Sünde. Sichtbar sehen wir doch die Rechtfertigung nicht. Wenn du siehst, dass du total versagst und jemand sagt dir, du, Christus ist für dich am Kreuz gestorben. Er hat den Preis für dein Versagen bezahlt. Siehst du das? Was siehst du? Deine Verfehlung. Deine Sünde. Und hier ist auch etwas, was uns richtig herausfordert. Wie kann es sein, dass ich meine Zunge schon wieder nicht im Zaun hatte und schon wieder geflucht, gelästert, negativ geredet. Wie kann es sein, dass ich gleichzeitig vor Gott gerechtfertigt bin? Der Herr wird dir helfen, deine Zunge im Zaun zu halten und wird dir helfen, das Gute und das Auferbauende und Richtige zu reden über dein eigenes Leben und nicht über andere Leute und so weiter. Aber bis es soweit ist, siehst du das Negative, aber die Rechtfertigung ist da und die ist nicht sichtbar. Wir warten im Geist, wir erwarten durch den Heiligen Geist, ja, im Geist auf das, was wir nicht sehen, ja, nämlich die Gerechtigkeit. Ja, wieder. Wir sehen die Gerechtigkeit nicht, aber wir glauben dem Wort Gottes. Das ist es. Letzten Endes ist es noch nie mal übertrieben zu sagen, wer die Rechtfertigung so nicht akzeptieren kann und meint, dass er durch eigene Werke vor Gott gut dastehen will, ja, der glaubt dem Wort Gottes nicht. Der glaubt dem Herrn nicht. Was glaubt er dem Herrn nicht? Dass du schon geliebt und angenommen und gerechtfertigt bist, nicht wirst, wenn du etwas tust oder lässt. Das ist eine Glaubenskrise. Wenn das fehlt, das Wort Gottes zu glauben, ich glaube, ich bin gerechtfertigt. Wenn du die Liebe Gottes aufnehmen möchtest, wenn du sie fühlen möchtest, wenn du, ja, aber du, Gott liebt mich, erleben möchtest, dann beginnt es damit, dass du es erstmal glaubst. Du kannst dich nicht hinsetzen und sagen, okay, Herr, du liebst mich, zeig. Ich merke noch nichts. 2 Minuten, Herr, ich gebe dir noch weitere 2 Minuten, dann sind 4 Minuten Gebet um, und wenn ich dann deine Liebe nicht gespürt habe, dann habe ich den Beweis, dass es sie gar nicht gibt. Du glaubst, Gott liebt dich. Und dann kommst du zum Herrn und sagst, hallo, hier bin ich. Halleluja. Danke, Herr, dass du auch schon hier bist und auf mich gewartet hast. Und jetzt genieße ich einfach nur bei Gott sein. Einfach nur bei Gott sein. Das ist für viele total schwer. Ja, aber man muss doch beten. Man muss doch was sagen. Ich muss doch mal die Bibel, das Wort Gottes, ich gehe immerhin zum Beten. Alles hat seine Zeit. Alles hat seinen Platz. Alles hat seine Berechtigung. Ja, aber sei doch einfach erstmal da. Es fällt vielen Leuten einfach zum Herrn zu gehen und einfach da zu sein. Herr, durch das Blut Christi komme ich in deine Gegenwart, gereinigt von jeder Bösartigkeit und jedem schlechten Gewissen, gereinigt von jedem bösen Wort und böser Tat, angenommen und gerechtfertigt durch das Blut Christi. Hallo Papa, hier bin ich. Das ist doch immer ein gutes Gebet. Das macht richtig Spaß, in einer Freiheit zu beten, wo du weißt, Gott liebt dich, Gott hat dich angenommen, du bist in seiner Herrlichkeit und in seiner Gegenwart. Okay. Wir warten durch den Glauben, sagt dieser Vers auch. Glauben, also nicht Verstand oder Gefühl, wir warten durch den Glauben. Durch welchen Glauben warten wir? Noch einmal zur Bestätigung oder zur Erklärung. Hebräer 11, Vers 1, es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Glauben heißt Gottes Wort für wahr halten, auch dann, wenn man es nicht sieht. Ja. Wenn man es sieht, ist es nicht Glauben, sondern Wissen. Ja. Glauben heißt für wahr halten, das, was man nicht sieht. Also, feste Zuversicht. Ich verlasse mich darauf. Das hier ist Gottes Wort. Und Gottes Wort ist wahr. Und ist Wahrheit. Und das ist mein Vater im Himmel, der liebende Vater. Gott, mein Vater, der mich liebt. Und das ist sein Wort. Und beides ist wahr. Und weil das da drin steht, egal was ich sehe, wenn er sagt, er liebt mich und hat mich gerechtfertigt, ich bin gerechtfertigt. Das ist, was ich glaube. Und zwar mit fester Zuversicht, weil ich weiß, wenn ich mich auf wen verlassen kann, dann ist es Gott. Wenn jemand zuverlässig ist, dann ist es Gott. Im Islam habe ich immer gelernt, ja, Gott ist willkürlich. Ob er sein Wort hält oder nicht, es bleibt ihm überlassen. Aber wenn er eine feste Zusage gibt, dann ist das eben einfach eine Absichtserklärung. Es kann so sein. Ja. Und ich weiß, durch die Bekehrung und durch den Geist Gottes in mir und durch das Wort Gottes und durch die Erfahrung mit dem Herrn. Ich weiß, dass es beim Herrn nicht so ist. Unser liebender Vater ist absolut vertrauenswürdig. Amen. Wenn der sagt, im 2. Korinther 4, 8 bis 10, wenn der sagt, kein Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg, dann sage ich, Halleluja, solche Situationen kenne ich. Nicht vor, nicht zurück, ja, hinter dir, der Pharao vor dir, das Meer, keinen Ausweg sehen. Und Gott sagt schmunzelnderweise, gucken wir mal, wie wir diesmal den Kleinen da unten überraschen, ja. Und dann vor mir das Meer, hinter mir der Pharao, und der Herr kommt, den kleinen, süßen, leicht übergewichtigen Araber, wir machen mal kurz einen Weg. Und Gott hat den Weg vorher schon gesehen. Halleluja. Da ist mich begeistert, sowas. So, also, Gott vertrauen, feste Zuversicht. Wenn er sagt, du bist geliebt und gerechtfertigt, dann stimmt das auch. Ja. Also, durch welchen Glauben?